Olli, wie heißen eigentlich deine Eltern?
Meine Eltern heißen Monika, Klaus, Tante Maria, Onkel Erhard, Irmtraut und Siegfried.
Das sind 6 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Da kann man sich ja eigentlich ziemlich glücklich schätzen, oder?
Geht so. Also wenn man zu keinem von denen mehr Kontakt hat, ist das echt nicht so der Burner.
Gut, da haben wir was gemeinsam.
Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Dahms und Oliver Schubert.
Liebe Eltern, danke für nichts. Herzlich willkommen zur 3. Folge unseres Podcasts. Ich bin Marcel, Olli ist auch wieder mit dabei.
Wow.
Wow. Und heute reden wir über die Bedeutung der Kindheit und auch über die besondere Rolle von Eltern oder die besondere Rolle, die Eltern dort spielen. Die legen nämlich gewisse Grundsteine in der Kindheit. Und wir sprechen darüber, welche Erfahrungen wir selber gemacht haben, aber wie man auch mit Konflikten mit den Eltern umgehen kann und welche Optionen es gibt, wenn man da ein paar Probleme hat.
Ja, ich glaube, also mit Eltern hat ja schon jeder mal Krach gehabt, oder?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass Mordgelüste gegenüber Eltern tatsächlich auch relativ normal sind.
Gut, die hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber ich bin auch jemand, der nicht so oft Mordfantasien hat, aber ich kann es verstehen.
Okay, bevor es noch morbider wird, tatsächlich vielleicht zu Beginn unserer heutigen Folge so ein paar Infos, wie wichtig tatsächlich Eltern in der Entwicklung eines Kindes oder überhaupt in der weiteren Entwicklung im Leben auch sein können. Denn viele denken ja immer, naja, Eltern sind dazu da, um das Kind zu erziehen im Sinne von, das muss irgendwie groß werden, das muss irgendwie eine vernünftige Frisur, Klamotten tragen, all sowas, in die Schule kommen, dort gut lernen und so. Also körperliche und gesunde Entwicklung ist wichtig. Das stimmt aber nicht, weil ganz viele vergessen, dass Eltern natürlich auch Verantwortung tragen für die geistige und auch charakterliche Entwicklung ihrer Kinder. Und diese Verantwortung für, man nennt das Persönlichkeitsentwicklung, die startet aber nicht erst bei einem 5-Jährigen. Also so ein 5-Jähriger, der versteht ja schon so ein bisschen, was die Eltern wollen. Der kann Spielregeln verstehen, die Kinder ja irgendwann selber auch entwickeln, um Grenzen auszutesten. Nein, das beginnt tatsächlich schon sehr, sehr früh, in den ersten Monaten sogar. Und im Endeffekt eigentlich gleich nach der Geburt. Das Neugeborene wird aufgrund der Beziehung zu seinen Eltern in der Persönlichkeit geprägt.
Das ist aber ganz schön früh. Das heißt, von Tag 1 an haben die Eltern plötzlich ganz viel Verantwortung.
Ja, und das Spannende daran ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann sich ja irgendwie als Kind überhaupt nicht an diese Zeit erinnern.
Nee, also an die ersten Jahre eh nicht, finde ich. So.
Hast du irgendeine Erinnerung in deinem Leben, wo du sagen würdest, das ist meine erste Lebenserinnerung, da habe ich mich zum ersten Mal so wahrgenommen, oder meine Eltern?
Ich glaube nicht, also natürlich gibt es Dinge, an die ich mich auch aus meiner Kindheit erinnern kann, ich würde jetzt nicht sagen in den ersten 2 Lebensjahren oder sowas, aber ob das meine erste Erinnerung ist, ich glaube, man verdrängt ja auch vieles und manches kann man nicht so zuordnen zeitlich, das weiß ich nicht. Sozusagen. Also ich kann schon sagen, ich erinnere mich an einige Dinge, aber ob das die ersten Dinge waren, die ich auch bewusst erlebt habe oder erste Erinnerungen sind oder einfach nur die sind, die mir am präsentesten sind, aber nicht die ersten, das weiß ich nicht.
Also ich kann mich erinnern, dass ich bin in Niedersachsen geboren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Mutter morgens, es war wirklich sehr, sehr kalt draußen, an einer Bushaltestelle in so einem Häuschen gesessen habe und ich hatte Kirschen zu essen bekommen. Mir ist bis heute ein Rätsel, warum wir da so eine Tüte Kirschen gefuttert haben.
Ich hasse Kirschen.
Bitte?
Ich hasse Kirschen.
Ach, okay. Siehst du, hast du schon mal ein bisschen mehr Glück gehabt als ich. Dass ich da Erinnerungen habe an meine Mutter, wie die aussah, und das war irgendwie auch ganz okay im Gegensatz zum Verlauf der späteren Zeit. Aber du hast ja gerade von den ersten 2 Jahren auch gesprochen. Das ist tatsächlich so, man nennt das, dass sich dort eine Grundstimmung des Lebens tatsächlich entwickelt. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort. Und was ich aber nicht wusste, und das finde ich sehr faszinierend und ist, glaube ich, vielen Menschen nicht klar, die vielleicht psychische Erkrankung, Störung oder Schwierigkeiten bekommen, dass sich in diesen ersten 2 Jahren, und da geht die Psychologie von aus, entscheidet, ob Kinder zum Beispiel beziehungsfähig oder beziehungsunfähig sein können. Da stelle ich mir bei mir persönlich nicht mehr die Frage, weil da habe ich einiges im Leben zu erfahren, dass ich mir erklären kann mittlerweile, warum es vielleicht gar nicht so einfach für mich ist, Freundschaften zu pflegen oder Partnerschaften zu finden oder zu pflegen. Und es entscheidet sich auch, ob man sozial kompetent oder unfähig ist für soziale Kontakte. Da bin ich wieder beruhigt. Anscheinend habe ich nur so zum ersten Punkt eine kleine Macke abgekriegt, weil sozial kompetent würde ich mich, du kennst mich ja auch ein bisschen, schon noch irgendwie als ganz passabel einschätzen.
Im Großen und Ganzen ja. Die Gesamtsituation ist okay, würde ich sagen, ja.
Gut, dann müssen wir diesen Podcast ja Gott sei Dank nicht nach Folge 3 schon beenden.
Genau.
Genau. Und es entscheidet sich auch, wie selbstständig man wird und leistungsfähig.
Aber das ist ja eigentlich ziemlich gemein, oder? Das bedeutet ja, ich bekomme nichts mit in diesen ersten 2 Jahren oder bekomme sehr, sehr wenig mit. Zumindest habe ich keine Erinnerung. Und trotzdem kann das die Ursache sein für mein weiteres Leben. Und dann wundert man sich später, wenn man irgendwelche Probleme hat, woher kommen die, und kann sich natürlich nicht daran erinnern, dass das vielleicht schon was war, was in dieser Zeit passiert ist.
Also die Jahre, wo ich auf der Couch gelegen habe und Analyse gemacht habe, wo man ja tatsächlich vieles aufarbeitet, und viele sagen ja immer, ist das denn immer so notwendig und in der ganzen Kindheit rumwühlen, und das ist ja so lange zurück, ich komme ja vielleicht auch so ganz gut durchs Leben und so. Mir hat das total gut getan, weil ich diese Zusammenhänge erstmal verstanden habe. Und das eindrücklichste Erlebnis in meiner Therapie, das war nicht in der Analyse, sondern in der Gesprächstherapie, als der Therapeut sagte, Herr Schubert, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, Sie haben 3-mal im Leben Ihre Eltern verloren. Und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt ja so nicht. Also ich wurde ja adoptiert und dann gab es Pflegeeltern. Und sagte, lassen Sie mich nochmal wiederholen. Sie haben 3-mal im Leben Ihre Eltern verloren. Und dann stieg mir wirklich so die Pipi in die Augen, weil ich zum ersten Mal begriffen habe, dass das, was mir da passiert ist, total irreparabel ist. Und was das mit mir angerichtet hat, obwohl ich das vielleicht heute erstmal gar nicht als so schlimm empfinde.
Ich glaube auch, dass es natürlich vielleicht auch so eine Rolle spielt, dass man das Gefühl hat, man kann es ja auch nicht verändern. Ne? Es ist in der Vergangenheit passiert, man kann nicht zurückreisen in die Vergangenheit, und egal, was man heute tut, das wird man nicht verändern können. Also diese Dinge, die man da erlebt hat und auch das, was man dann verinnerlicht hat, kann man nicht mehr verändern. Man kann natürlich im Heute vielleicht was verändern, einen neuen Umgang finden, aber man muss Dinge, glaube ich, auch akzeptieren. Und das geht mir dann manchmal so, wenn ich so denke, ich beschäftige mich ja auch in der Psychoanalyse mit meiner Kindheit oder mit meinen Eltern zum Beispiel, mit dem, was da so passiert ist. Und mir ist es anfangs sehr schwer gefallen, weil ich erstmal auch wenig Erinnerungen hatte und weil ich auch so das Gefühl hatte, mir ist das unangenehm, das zu erzählen, weil ich mich stellvertretend für meine Eltern auch manchmal schäme. Also wenn die irgendwas gemacht haben, was nicht okay war, war mir das peinlich, das zu erzählen in der Therapie, weil ich quasi gedacht habe, ich bin jetzt die Person, die dafür verantwortlich ist. Dasselbe Gefühl, was ich als Kind auch hatte, dass ich gedacht habe, ich bin dafür verantwortlich. Ich konnte ja gar nicht wissen, dass meine Eltern da was falsch gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was Schwieriges, dass man das aufs Heute überträgt und Gefühle, die man damals hatte, wieder hochkommen, die natürlich sehr unangenehm sind, und das möchte man natürlich nicht.
Wir erzählen ja unseren Zuhörern gleich noch ein bisschen persönlicher, was wir mit unseren Eltern so alles, naja, Lustiges und Irres, Wahnsinniges erlebt haben. Zusammenfassend würde ich sagen, viele psychische Erkrankungen haben tatsächlich also ihren Ursprung in der Kindheit, vor allem negative Bindungserfahrungen. Und die hinterlassen, da musste ich ein bisschen an Harry Potter denken, eine sogenannte Stressnarbe. So nennt man das tatsächlich, fand ich ganz spannend als Begriff. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich keine Stressnarbe an der Stirn habe, aber vielleicht ein paar in der Seele und im Herzen, kann man das so sagen?
Ja.
Jetzt wird es sehr schmunzig, ne? Naja.
Lustig wäre aber, wenn man sich so einen Hut aufsetzen könnte wie in Harry Potter und der würde einem dann ein Haus zuweisen und dann wäre alles toll.
Ja. Du kommst ins Haus der Eltern. Aber was ich sehr schön fand, und das wollte ich nicht vorenthalten, der bekannte Psychologe Paul Watzlawick, das ist der mit den 4 Theorien, Sprache und all das, äußerte sich einmal so, der hat nämlich gesagt, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Marcel, was hast du dir denn für Eltern ausgesucht? Magst du mal ein bisschen erzählen?
Ja, also ich kann ein bisschen erzählen, ob ich mir die ausgesucht habe, ist natürlich eine andere Frage. Was ich so erlebt habe oder an das, an was ich mich erinnere, und wichtig ist natürlich immer, dass das die eigene Wahrnehmung ist, ne? Also dass es natürlich jetzt auch das ist, was ich erinnere und was ich empfunden habe und was auch vielleicht bis heute weitergeht. Ich habe das damals als Kind so empfunden, dass ich nicht so ganz erwünscht war, beziehungsweise es war natürlich auch immer phasenabhängig. Es gab mal bessere Phasen, mal schlechtere Phasen, aber im Großen und Ganzen eher das Gefühl hatte, ich bin störend als Kind. Ich kann das jetzt auch nicht an einer Situation festmachen, sondern im Gesamten, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht da wäre, würde es meinen Eltern besser gehen. Oder mir wurde vermittelt, ich bin ein Störfaktor im Leben meiner Eltern, was natürlich nicht so schön ist. Entsprechend habe ich auch verinnerlicht, dass ich vielleicht nicht liebenswürdig bin, oder auch, dass ich ja generell Menschen störe, also dass meine Anwesenheit einfach störend ist. Und was ich auch erlebt habe, war wenig Unterstützung. Das ist ja nochmal was anderes. Also wenn ich zum Beispiel Probleme hatte in der Schule, dann habe ich ganz viel Ärger bekommen, aber ich habe keine Unterstützung bekommen. Also meine Eltern haben zum Beispiel nicht gefragt, wie kommt es denn, dass du die Note hast, sondern haben gesagt, das ist ganz schlimm, du bist blöd und wie auch immer, und haben mir aber auch nicht gesagt, was ich machen kann, um besser zu werden. Und das muss man ja als Kind auch erstmal lernen. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten?
Also es gab eigentlich nur Ablehnung und Bestrafung für sowas.
Ablehnung und Bestrafung, und wenn was gut gelaufen ist, dann war das oft so, dass das trotzdem nochmal als normal dargestellt wurde und als, das geht aber noch besser.
Reicht nicht.
Also ich sag mal, wenn ich eine 6 hatte, dann gab es riesen Ärger zu Hause. Wenn ich eine 1 hatte, dann hätte ich auch eine 1 plus haben können. Dann wurde ich nicht gelobt zum Beispiel.
Aber wie kann man denn eine 6 haben? Wo hast du denn bitte eine 6 gehabt?
Ich hatte tatsächlich in Biologie eine 6, weil ich habe 3 Sechsen hintereinander geschrieben. Da ging es, glaube ich, um Pflanzen, wie Pflanzen sich vermehren und sowas. Das hat mir nicht so gut gelegen.
Aber heute Greta Thunberg anfeuern. Naja, ist doch was aus dir geworden. Thunberg.
Ja. Ja.
Okay.
Grüße geht raus an Greta Thunberg. Genau, also das ist so das, was ich erlebt habe. Jetzt mal kurz zusammengefasst. Wenig liebevoll, eher ein Störfaktor war ich. Ich habe keine Unterstützung bekommen und wurde auch nicht gelobt. Also es gab kein gesundes Verhältnis von Austausch oder Kritik. Ja, also normal wäre es ja zum Beispiel, wenn ich mal überlege, was hätte ich mir gewünscht, wäre, dass ich natürlich, also natürlich nicht aufzuwachsen und dass alles toll ist und immer habe ich alles gut gemacht, das wäre, glaube ich, auch der falsche Weg, aber dass es eine realistische Einschätzung durch die Eltern gibt. Das heißt, daran bist du gut, daran bist du schlecht und du musst auch nicht in allem gut sein zum Beispiel. Also, dass ich selber ein gesundes Selbstbewusstsein sozusagen aufbauen kann. Und was mir auch noch, also Situationen, an die ich mich besonders erinnere, ist, dass ich zum Beispiel wenig raus durfte, also wenig Kontakt zu anderen Kindern hatte, und auch oft gefragt wurde von meinen MitschülerInnen, warum ich denn jetzt nicht rauskommen darf, und dann tatsächlich Dinge erfunden habe, weil ich mich geschämt habe zu sagen, meine Eltern erlauben das nicht, und das dann sozusagen auf mich bezogen habe. Ich habe dann immer so gesagt, ich darf nicht raus, weil ich habe das und das gemacht und es ist schon richtig, dass ich das nicht darf. Also habe meine Eltern quasi in Schutz genommen.
Darf ich dich fragen, hast du eine Idee, was der Grund oder die Gründe deiner Eltern waren, dich nicht rauszulassen?
Naja, also das ist natürlich alles eher theoretisch, weil ich das nicht wissen kann. So, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Ich glaube, es kann viele Gründe haben. Einerseits glaube ich, dass es meinen Eltern vielleicht auch nicht so gut ging psychisch, so dass sie das einfach weitergegeben haben oder übertragen haben.
Kann das ist spannend, weil da erzählen wir gleich noch was dazu.
Mhm. Genau. Und das andere ist, das weiß ich natürlich nicht, also dass meine Eltern vielleicht, also es gibt ja auch die Theorie, dass Eltern vielleicht ihr Kind schlecht behandeln, um sich selber besser zu fühlen. Das gibt's ja auch in anderen gesellschaftlichen Fragen, ne? Man behandelt irgendwie Homosexuelle oder Menschen mit Migrationshintergrund schlecht, das sind die Bösen, damit man sich selber aufwertet. Das kann natürlich auch sein, aber genau weiß ich es nicht, weil meine Eltern auch nie bereit dazu waren, so ein Gespräch zu führen, beziehungsweise ich da auch ein Verständnis von habe. Mir ist schon wichtig zu verstehen, warum waren die vielleicht so, also auch Verständnis zu haben, aber gleichzeitig ist es mir natürlich trotzdem wichtig zu sagen, das war nicht okay, wie die mit mir umgegangen sind, egal was der Grund dafür war. Hm.
Bist du heute eher traurig oder wütend darüber, dass deine Eltern so zu dir waren?
Es ist sehr situationsabhängig, also manchmal bin ich sehr wütend darüber, weil ich auch heute noch damit zu kämpfen habe, weil das natürlich die Persönlichkeit prägt und ich gewisse Muster meiner Eltern auch übernommen habe, zum Beispiel Konflikte nicht zu lösen oder eher unter den Tisch zu kehren, das haben die mir vorgelebt und das kenne ich aus meinem Alltag auch, dass ich das auch so angehe, was nicht gut ist. Das macht mich wütend, weil ich so denke, wenn die nicht so gewesen wären, würde es mir heute besser gehen. Manchmal bin ich aber auch traurig, weil ich so denke, natürlich hat man eine Sehnsucht danach, dass man behütet aufwächst und auch eine Sehnsucht danach, dass die Eltern, oder dass man Kontakt zu den Eltern hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, kein Kontakt gleich super duper, sondern ich denke schon, naja, eigentlich würde ich es mir anders wünschen, aber ich weiß auch, dass es nicht möglich ist und dass es besser ist, dass es nicht so ist.
Also ich würde nochmal festhalten wollen, die Eltern-Kind-Beziehung wird durch viele Faktoren beeinflusst. Das haben wir jetzt auch durch deine Schilderungen und persönlichen Erfahrungen nochmal gehört. Ganz spannend fand ich, du hast es einmal kurz angedeutet, aber es ist tatsächlich auch erwiesen und untersucht, dass eine psychische Störung eines Elternteils natürlich A, Kinder und Jugendliche belasten kann, und das insbesondere auch, wenn die Krankheitssymptome und die Probleme der Eltern als sehr unberechenbar und verwirrend wahrgenommen werden. Also wenn das zum Beispiel in der Familie auch nicht thematisiert werden kann, und das ist ja auch nicht immer einfach, dass das sich natürlich auf Kinder und Jugendliche auch auswirkt. Und das hat zur Folge, dass Kinder und Jugendliche die Eltern hatten oder Elternteile, die selber Störungen oder Erkrankungen verkraften mussten oder damit leben konnten, tatsächlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit im Leben haben, selber an einer psychischen Störung oder Erkrankung zu leiden. Das finde ich tatsächlich, naja, spannend ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das hilft einem ja selber auch, wenn man Schwierigkeiten hat, vielleicht ein bisschen besser einzuordnen, dass das eine Historie in der Familie hat. Und für Menschen, die immer sich vielleicht auch selber kasteien, warum geht's mir denn jetzt schon wieder so schlecht, ich kann das nicht ändern und so. Es gibt vielleicht ein gewisses Grundrauschen in bestimmten Konstellationen, das sagt, dafür kannst du ehrlich gesagt auch nichts.
Genau. Also ich glaube nochmal ganz wichtig, dass mit dem Spannen stimmt schon insofern, dass es ja schlüssig ist, also dass man Dinge auch erklären kann. Das ist ja immer besser, als nicht zu wissen, woher kommen Dinge zum Beispiel. Also dass das eine Möglichkeit sein kann, warum man gewisse Muster hat zum Beispiel, dass das halt in der Kindheit liegt. Und das andere ist, auch für sich selber zu wissen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin. Also meine Therapeutin sagt ganz oft zu mir, wenn ich irgendwie darüber jammere, ich bin so und so und dann wieder mich ganz schlecht fühle, naja, es ist ja auch kein Wunder, dass sie so sind, weil sie das 16, 17, 18 Jahre zu Hause genauso vorgelebt bekommen haben. Wie sollen sie denn wissen, wie es anders geht, wenn ihre Eltern ihnen das nicht beigebracht haben? Und das ist eine Erleichterung. Nicht, weil ich alles abgeben will. Ich habe natürlich auch eine Verantwortung für mein Verhalten. Darum geht es ja auch gar nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, in meiner Kindheit ist alles schlecht gelaufen und deswegen kann ich mich jetzt austoben und sagen, bis ans Lebensende behandle ich andere Leute schlecht, weil meine Eltern haben mich auch schlecht behandelt. Darum geht es nicht. Aber zumindest zu wissen, es gibt einen Ursprung und entsprechend auch einzuordnen, ich kann auch etwas überschreiben als Erfahrung. Also das, was ich damals gelernt habe, ist nicht die einzige Realität, die es gibt. Ich kann mir auch neue Verhaltensformen, neuen Umgang damit anlernen sozusagen.
Überschreiben ist ein schönes Wort, oder?
Ja, finde ich auch.
Das
ja.
Erinnert mich an dieses, kennst du das auch noch? Wir sind ja, wie weit sind wir auseinander? 14 Jahre. Dieses Kinderspielzeug, wo man immer so drauf malen konnte auf dieser Tafel und dann hat man Ritsch, Ritsch gemacht und dann war das wieder weg.
Das wäre schön, wenn das mit anderen Dingen auch gehen würde, ja.
Ja, also so schnell geht es nicht, aber es funktioniert ein bisschen. In der Soziologie sagt man ja übrigens, dass die Qualität von Eltern-Kind-Beziehung oder auch Nachbarschaftspflege oder die Zugehörigkeit zu Vereinen und Freundschaftsbeziehungen tatsächlich als soziale Ressource auch dienen. Da haben wir jetzt irgendwie nicht so viel von mitgekriegt. Und ich habe jetzt am Anfang, als du mich fragtest, bewusst alle Namen aufgezählt von meinen 6 Elternteilen. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob diese Folge des Podcastes 4 Stunden dauern soll, indem ich meine persönlichen Erfahrungen ausführlich schildere, oder ob ich mich bemühen soll, ein wenig zusammenzufassen.
Fass doch einfach mal zusammen. Ich finde, bei 6 Personen nehmen wir die kürzere Variante. Aber es ist trotzdem sehr spannend.
Okay. Also, dann würde ich so zusammenfassen. Ich bin geboren worden, dann kam ich in eine Pflegefamilie, dann wurde ich adoptiert. Fertig. Okay, vielleicht doch ein wenig ausführlicher. Nein, es ist tatsächlich so, dass meine leiblichen Eltern mich weggegeben haben, mich nicht mehr haben wollten. Mein Vater, das habe ich nach Jahren der Recherche rausgefunden, als ich mich auf die Suche nach denen gemacht habe. Ich habe das übrigens ohne RTL gemacht. Ich habe das ganz alleine gemacht. Ich wollte nicht durch so einen Park laufen und dann ist da immer so ein Schnitt im Bild, so da hinten steht schon seine Mutter und jetzt kommt er hier links um die Ecke und dann muss ich schon zittern und weinen, da hatte ich keinen Bock drauf. Und tatsächlich bin ich erst durch die Gesprächstherapie auch ein bisschen motiviert worden, das in Angriff zu nehmen. Und mein Therapeut hat mich da auch relativ behutsam begleitet, indem er gesagt hat, das wird Ihnen jetzt vielleicht nicht gefallen, was ich sage, aber wenn Sie auf Ihre leibliche Mutter treffen, könnte das übrigens sehr gut sein, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil das total mit Vorstellungen, Wünschen und Idealen überladen ist und man sich eigentlich ja gar nicht kennt. So war es dann auch. Aber dazu vielleicht mal mehr an anderer Stelle. Mein Vater hatte sich für einen Bund verpflichten lassen für 10 Jahre und hat mir in einem Brief, den er mir beantwortet hat, weil ich ihm einen geschrieben habe, gesagt, ich hatte damals nicht die Möglichkeiten und deine Mutter fühlte sich nicht in der Lage. Und meine Mutter, die ich dann mal persönlich getroffen hatte, sagte Ähnliches, es ging irgendwie nicht mehr. Das macht mich im Nachhinein tatsächlich immer noch so mal ein bisschen wütend, weil ich denke, das fühlt sich halt auch manchmal an, so ein bisschen wie ein Haustier. Ne? Das kann man sich ja vorher überlegen. Also wenn die 3-jährige Clara einen Hamster haben will und nach 2 Tagen mit dem nicht mehr spielt und der liegt dann tot in der Käfigecke, dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwie vielleicht geboren werde. Ja, so ist es doch. Und ein Kind bin. Wir können ruhig auch lachen darüber.
Ich würde dich jetzt auch nicht mit einem Hamsterkauf
vergleichen. Vielleicht von der Gesichtsstruktur manchmal. genau, und dann haben meine Eltern mich halt in einen familiären Zusammenhang gegeben. Das waren für mich Tante Maria und Onkel Erhard. Ich habe bis heute nicht so richtig rausgefunden, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis die beiden waren. Und die waren halt beide locker über 70 und ich war 3. Das war jetzt vielleicht auch, das war sehr liebevoll und die haben sich auch sehr um mich gekümmert. Aber da war klar, da konnte ich auf Dauer nicht bleiben. Und dann bin ich halt adoptiert worden von meinen Eltern, die... Ja, und da würde ich dann sagen, habe ich tatsächlich so ein zweites Mal richtig ins Klo gegriffen in meinem Leben. So, die mich so überladen haben mit Vorstellungen, die konnten selber keine Kinder bekommen und haben glaube ich so alles in mich reingesetzt. Ich war auch ganz niedlich, ich war so ein kleiner blonder Junge, ich war 5 Jahre, ich konnte relativ geradeaus sprechen, ich war musikalisch begabt. Das hat man mir auch viel ermöglicht, die haben ein eigenes Haus gehabt, das war eigentlich, war es ein Paradies und ich habe mich da anfangs sehr wohl gefühlt. Und je größer ich wurde und je mehr ich pubertiert habe und ich war jetzt irgendwie kein Ghetto-Kid, kein Krimineller, also war ich alles nicht. Trotzdem habe ich aber ihren Vorstellungen, glaube ich, nicht entsprochen. Umso schwieriger wurde das da für mich. Und trotzdem habe ich aber auch in den ersten Jahren, auch wenn das da alles schön für mich war, habe ich meine Eltern, Adoptiveltern, ständig gefragt, habt ihr mich noch lieb? Mögt ihr mich? Ich glaube, ihr habt mich nicht mehr lieb. Ich habe also eine unfassbare Angst davor gehabt, wieder verlassen zu werden, was natürlich auch ein bisschen erklärlich ist, wenn man 2-mal schon verlassen wird zwischendurch. Und ich glaube, weil das dann immer weniger passte und man mich auch so unter Druck gesetzt hat und später dann tatsächlich auch mit einer Art Liebesentzug in meinem Jugendalter gedroht hat, habe ich mich dann irgendwann aus Protest entschieden, schwul zu werden. Nein, es war tatsächlich schon immer da, das war jetzt keine Protestaktion, bevor jetzt gleich wieder alle denken, man könnte sich das aussuchen, schwul zu werden. Und da war der Ofen dann ganz aus. Und da haben dann tatsächlich auch meine Adoptiveltern irgendwann gesagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Und ich war Gott sei Dank aber in dem Alter oder hatte noch so viel Kraft zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr mit, jetzt gehe ich, weil das ziehe ich mir so nicht nochmal rein. Und das war dann, auch wenn ich gegangen bin, natürlich trotzdem ein drittes Verlassen werden. So würde ich es in aller schmerzlichen, aber dennoch heutzutage erstärkten Kürze zusammenfassen wollen, weil ich ganz froh bin mit dieser Entscheidung, diesen Kontakt nicht mehr zu haben.
Also du sagst jetzt, du bist ganz froh, da keinen Kontakt zu haben, aber dass du auch sagst, dass dieser Kontaktabbruch, den du ja auch, wie du jetzt gerade beschrieben hast, zumindest im letzten Fall auch dann zum gewissen Teil eigenständig durchgeführt hast oder gesucht hast, dass das für dich die richtige Entscheidung war, oder hat sich das vor allen Dingen in dem Moment, jetzt nicht im Nachhinein, nach vielen Jahren Therapie, also ich stelle mir das schwierig vor, in dem Alter zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt halt, weil das natürlich vielleicht auch gar nicht überschaubar ist, was das für dein Leben dann bedeutet.
Also es gab 1-2 Mal tatsächlich Versuche, früher zu gehen. Und die haben sich tatsächlich, also die waren auch sehr lebenspraktisch, das klingt jetzt sehr lustig und ich muss jetzt schon schmunzeln und du darfst auch gleich lachen, wenn ich das erzähle, aber ich bin tatsächlich zu Abi-Zeiten, gab es mal eine Party und da bin ich mit einer Sporttasche hin, hatte mir Klamotten eingepackt und ich weiß es noch wie heute, ein Glas Würstchen auch noch irgendwas aus dem Vorratskeller, weil ich dachte, ich muss was zu essen haben. Also mir war zwar von vornherein klar, ich werde jetzt nicht auf der Straße leben, weil es gibt schon jetzt irgendwie in meinem Freundeskreis Leute, wo ich unterkommen könnte. Denn ich habe mir durchaus auch ein, zwei Personen gesucht in der Zeit, und da haben wir ja, glaube ich, in Folge 2 darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen über sowas auch zu reden, wo ich kommuniziert habe, wie meine Eltern mich behandeln. Und das war aber manchmal gar nicht so einfach, weil ich furchtbare Angst hatte, dass die Leute, denen ich das erzähle, mir das nicht glauben, weil das manchmal ganz irre Geschichten waren. Also meine Eltern, und da war ich irgendwie volljährig, haben, weil sie mit meiner Lebensführung, also mit der Auswahl meiner Freunde und weil ich damals angefangen habe, Zigaretten zu rauchen, und weil meine Schulnoten ihnen nicht genug waren, obwohl ich hatte einen Abischnitt von 2,3, das fand ich ganz ordentlich als Leistung, es hat aber alles irgendwie nicht gereicht und so. Die haben zum Beispiel die Tür verschlossen, wenn ich von Partys nach Hause gekommen bin, mit in den Schlüssel rein. Also ich bin nicht mehr ins Haus und in mein Zimmer reingekommen, und das fühlt sich unfassbar furchtbar an. Und ich hatte damals eine Freundin, wir sind dann irgendwie von der Party vor meine Haustür gefahren. Ich habe geguckt, ob offen war oder nicht. Wenn offen war, habe ich mich reingeschlichen und gehofft, dass niemand da steht und jetzt mit mir ein Gespräch anfängt, warum ich eine halbe Stunde zu spät bin. Oder ich kam nicht rein, bin dann mit der Freundin zurückgefahren dann zu ihr und habe da gepennt. Es hat sich im Endeffekt super richtig angefühlt und man denkt in dem Moment so, man ist ja auch 2021, jedenfalls war ich damals so alt, das ist mir egal, ich schaffe das auch irgendwie so. Es hat im Nachhinein mehr Schaden angerichtet, als ich mir da vielleicht mit 2021 drüber bewusst war, aber es hat sich damals richtig angefühlt und es fühlt sich heute auch noch richtig an. Ich habe aber auch ein paar schöne Sachen mitgebracht, weil das war ja jetzt irgendwie alles ganz furchtbar.
Ja.
Ja, als Herr der Zahlen habe ich nämlich drei lustige Fakten im Netz gefunden. Heutzutage ist es nämlich so, dass mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen mindestens einmal in der Woche mit den Eltern telefoniert.
Horror. Gut. Also für mich wäre es Horror.
Ja, gut. Wenn du keinen Krankenhaus hast, hast du noch die Telefonnummer?
Ich glaube ja.
Okay, ja gut.
Aber ich habe seit Jahren nicht angerufen.
Ja, für mich wäre es auch Horror. Aber gut, wer weiß, über was sie telefonieren. Ne? Aber man weiß es nicht.
Ist ja auch keine Schande mit den Eltern. Also nein. Wir sagen da gleich auch nochmal was zu, dass es ja auch völlig okay ist. Aber aus unserer Perspektive ist natürlich Horror. Ne? Also das hängt natürlich immer ab von den eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat mit den Eltern. Ja.
Und als Zusatz noch, zwischen 85 und 2010 ist der Anteil der jungen Leute, die ihre Kinder so erziehen wollen, wie ihre Eltern sie selbst erzogen haben, von 50% auf 73% gestiegen in einer Umfrage. Und das bezieht sich aber auf eine wohlwollende Erziehung. Also die waren zufrieden mit ihrer Erziehung und sagen, so würden wir das auch machen. Das finde ich ja eigentlich ganz schön.
Das finde ich gut, weil erst wenn man es hört, dann könnte man denken, okay, bei mir ist es ähnlich gewesen. Ich glaube, meine Eltern haben mich schon ähnlich erzogen, wie sie erzogen wurden. Das war natürlich nicht so toll, aber wenn es aus einer wohlwollenden Perspektive heraus entsteht, ist es natürlich zu begrüßen.
So, wir zwei Vollgeschädigten hier mit keinem Kontakt mehr zu unseren Eltern. Was können wir denn mit auf den Weg geben, wie es vielleicht auch anders laufen kann oder was so Möglichkeiten wären, bevor jetzt alle mit uns anfangen, ganz furchtbar zu weinen in dieser Folge?
Ja, also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir natürlich jetzt nicht wegen Mitleid diese Folge aufnehmen, weil wir es so schrecklich finden, sondern auch nochmal als Beispiel, dass das geht und dass das auch okay sein kann, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, für mich geht dieser Kontakt nicht weiter zu meinen Eltern. Das ist völlig okay, wenn man sich dazu entscheidet. Allerdings muss man auch sagen, das ist natürlich eine Entscheidung, die zumindest bei mir nicht sofort getroffen wurde. Ich habe aber viele Jahre noch Kontakt zu meinen Eltern gehabt, auch als ich es eigentlich nicht mehr wollte. Auch versucht, so die Gespräche zu suchen, einen anderen Umgang zu finden, Grenzen aufzuzeigen, die aber nicht so richtig entweder angenommen wurden oder akzeptiert wurden. Aber man kann natürlich auch diesen Weg gehen und sagen, okay, ich versuche meinen Eltern jetzt, als Kind geht das natürlich nicht, weil man nicht weiß, wie es funktioniert, versuche meinen Eltern Grenzen aufzuzeigen und wenn die Grenzen akzeptieren oder auch die Eltern können sich ja verändern, auch die Eltern können entweder durch eine Therapie oder auch auf anderen Wegen an sich arbeiten, einsehen, sie haben was falsch gemacht, ihre Verhalten anpassen, dann kann man das natürlich weiterführen. Also es gibt natürlich auch positive Beispiele. Eltern sind natürlich auch keine Menschen, die unveränderbar sind vielleicht, aber die Initiative muss natürlich von jedem Menschen einzeln ausgehen. Das ist ja auch das, was wir in unseren Therapien immer bemerken. Man kann nicht die anderen verändern, man kann nur sich selber verändern. Und wenn da kein Interesse besteht seitens der Eltern oder die das nicht einsehen, ist es natürlich schwierig. Ist dem aber so und man findet einen anderen Umgang miteinander, kann das auch funktionieren, trotz dessen, dass da schlimme Dinge passiert sind in der Kindheit. Und ich kenne auch ein, zwei Leute, bei denen das so passiert ist, die da auch ganz deutlich sagen, ich habe meinen Eltern Grenzen aufgezeigt und klar gemacht, wenn die nicht akzeptiert werden, dann wird das nichts mehr. Und die Eltern sind mitgegangen und haben es akzeptiert und haben sich verändert. Und man hat einen neuen, tollen, schönen Umgang miteinander gefunden, was natürlich super ist. Was man halt so ein bisschen aussagen muss, die Gefahr besteht natürlich, also Familie ist ja sehr emotional beladen in unserer Gesellschaft und man sagt ja ganz oft, ja, es ist total wichtig, dass man Kontakt hat zu der Familie, Familie ist das Tollste, was es gibt, man soll das irgendwie nicht abbrechen.
Die Kelly Family zum
Beispiel. Aber auch ich höre das zum Beispiel immer wieder, warum hast du denn keinen Kontakt zu deinen Eltern, das geht doch so nicht, du gibst ihnen gar keine Chance, ohne dass die Leute wissen, ob das stimmt oder nicht. Man muss schon sagen, dass dieses Klima, dass Familie so hoch gelobt wird, auch in individuellen Fällen, wo das nicht der Fall sein müsste, dass es dazu führen kann, dass man in eine Spirale kommt. Nämlich immer wieder versucht, Anerkennung von den Eltern zu bekommen, immer wieder Gespräche sucht, immer wieder versucht, ein neues Verhältnis zu schaffen. Das klappt aber nicht. Und das kann natürlich dann noch unglücklicher machen. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei mir daran, dass ich lange Zeit versucht habe, Gespräche auszusuchen zu meinen Eltern und das auch aufzuarbeiten. Das hat nicht geklappt. Ich hatte trotzdem die Sehnsucht, dass wir einen neuen Umgang miteinander finden. Und das hat mich eigentlich noch unglücklicher gemacht, dass ich etwas hinterhergelaufen bin, was nicht eingetreten ist. Und da war es für mich dann besser, also ich bin glücklicher, dass es nicht so ist. Vielleicht hören meine Eltern auch zu, ich weiß es gar nicht. Ist mir aber auch egal tatsächlich. Da war für mich der Punkt, ich werde unglücklich, wenn ich das so weiterführe. Und man muss, glaube ich, drauf gucken, was wäre für mich die beste Lösung und man muss auch drauf gucken, was macht mich glücklich und was nicht. Und wenn man merkt, es macht mich sehr unglücklich und es frustriert mich und wenn man dann den Kontakt mal abbricht, man muss das ja auch nicht sofort und für immer machen, sondern mal eine Zeit lang irgendwie keinen Kontakt hat und merkt, ich fühle mich entlastet und es geht mir gut, kann das ein Hinweis sein, dass es auch gut funktioniert, diesen Kontakt komplett abzubrechen, aber das muss nicht sein. Also es gibt auch andere Beispiele. Ich erinnere mich auch daran, als ich in der Tagesklinik war, dass es Angebote gab, dass die Eltern in die Therapiegruppe kommen und gemeinsam mit der Therapeutin quasi und den Kindern sprechen. Also, dass die auch einbezogen werden in die Therapie und professionell so ein Gespräch mal begleitet wird. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Das würde man dann bei der Kelly Family wahrscheinlich musikalisch lösen, könnte ich mir vorstellen.
Ich denke, die schreiben einfach den einen oder anderen Song und dann geht das wieder.
Ja, der Therapieraum würde wahrscheinlich sehr voll werden. Ihr Lieben, wenn ihr uns Kommentare schreiben wollt, ob ihr eure Eltern liebt, mögt oder ob ihr genauso zerstritten seid, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Adoptionsangebote an mich bitte nicht mehr. Das reicht mir einmal im Leben. Wo ihr diese Angebote hinsenden könnt und wo ihr uns hören könnt, das erzählt euch jetzt Marcel.
Genau, wir sind zum Beispiel auf Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite, die heißt genau wie der Podcast, Voll Psycho, Irre ist menschlich. Da kann man natürlich auch kommentieren. Einerseits könnt ihr uns eure Erfahrungen mitteilen, wie Olli gesagt hat, aber auch gerne Kritik und Feedback geben oder Themenwünsche. Auch das geht dort. Und hören kann man uns als auch abonnieren, wenn man daran interessiert ist. Weiterhin wie immer auf Spotify, iTunes und vielen anderen Podcast-Plattformen. Und jetzt, wer uns öfter hört, weiß es, gibt es die Kategorie der alltägliche Wahnsinn, wo Olli und ich uns abwechselnd in jeder Folge ein bisschen Wahnsinn aus unserem Alltag, deswegen heißt die Kategorie so, berichten. Und ich freue mich sehr, denn heute ist Olli dran und bin sehr gespannt, was er zu erzählen hatte.
Mein alltäglicher Wahnsinn ist eigentlich eher sehr besonders, weil es hoffentlich nur einmal im Leben passiert, denn es hat mit Tod und Sterben zu tun. Aber es löst sich auf eine Art und Weise auf, über die ich heute immer mich doch totlachen könnte. Und da sind wir nochmal beim Sterben. Meine Adoptiveltern, zu denen ich ja keinen Kontakt mehr hatte, waren tatsächlich auch irgendwann in der Situation, dass mein Adoptivvater verstorben ist an Krebs. Am Rande sei gesagt, dafür war natürlich auch ich verantwortlich, weil ich unter anderem den Kontakt abgebrochen habe. Also sowas kann man sich dann auch immer nochmal alles anhören. Und nun ist es nun mal so, dass man auch wenn man adoptiert ist, das Recht auf ein Erbe hat, nämlich auf einen Pflichtteil. Und es gab ja ein Haus, also es gab durchaus etwas zu erben. Und dann werde ich natürlich schriftlich darüber benachrichtigt, was auch ein komisches Gefühl ist, wenn man keinen Kontakt mehr hat, trotzdem diesen Brief zu bekommen. Und man hat ja doch Erinnerungen in der Kindheit und Jugend, die einem was bedeuten. Nun ja, und ich habe mir dann halt auch einen Anwalt genommen, weil ich tatsächlich meinen Pflichtteil einklagen musste. Also ich musste dafür sorgen, dass ich diesen Pflichtteil kriege, weil man sich nicht bereit erklärt hat, mir das auszuzahlen. Und dann gab es halt ein paar Briefe zwischen den anderen. Anwalten hin und her, was ich schon mal so ein bisschen grotesk fand. Und was ich tatsächlich nie vergessen werde, in einem Brief des Anwaltes war dann eine Postkarte von meiner Mutter mit drin und mein Pflichtteil stand dann fest. Da kann man sich auch nicht gegen wehren als Adoptiveltern, den muss man ausbezahlen. Und ich habe es tatsächlich als kleine Entschädigung für das, was mir angetan wurde, so würde ich es mal beschreiben, auch verstanden und habe mir gedacht, nein, ich nehme dieses Geld auch an. Da war die Überlegung, ich nehme das vielleicht nicht an, nein, ich mache das jetzt. Und da war eine Postkarte in dem Anschreiben mit drin und da hat meine Mutter es tatsächlich fertiggebracht hinzuschreiben, jetzt hast du ja deinen Willen bekommen, im Übrigen bekomme ich noch 6 Kuchengabeln von dir, die ich dir irgendwann mal ausgeliehen habe, als ihr in dieser WG in Braunschweig gewohnt habt. Und das war, ich fand das so unfassbar.
Das kann man doch bestimmt verrechnen.
Das kann man bestimmt verrechnen, genau das wollte sie auch verrechnen. Ehrlich gesagt hatte ich diese Kuchengabeln nicht mehr und mein Anwalt hat gesagt, wir schreiben mal zurück, dass sie die nicht haben. Es würde mich sehr wundern, was dazu noch kommen
würde. Dass man sich da überhaupt noch die Mühe macht, darauf zu antworten. Muss man das?
Ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mich wegen Kuchengabeln verklagt hätte. Es ist tatsächlich auch immer noch ein Running Gag zwischen einer sehr guten Freundin und mir, wo ich damals gewohnt habe. Das Stichwort Kuchengabeln löst bei uns immer ein Schmunzeln aus. Aber es ist schon Wahnsinn und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe, was alles so im Leben passieren kann und auf welche Ideen Menschen kommen.
Da habe ich die Idee, dich vielleicht mal auf ein Stück Kuchen einzuladen, wenn du 2 Kuchengabeln mitbringst. Was magst du so gerne?
Kirschkuchen? Magst du ja keine Kirschen?
Nicht, nein.
Da haben wir einen Deal. Ich kaufe 2 neue, die Kohle habe ich noch vom Erbe.
Geil. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird lecker.
Bam, 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 bam